Mein Vater saß in seinem Arbeitszimmer, in seinem Atelier in unserem Haus, hat geweint und hat nach seiner Tochter gerufen. Und dann ist meine Schwester zu ihm und sie war total irritiert, weil sie dachte ja, naja, sie ist ja die Tochter. Und dann hat mein Vater sich ihr anvertraut. Und dann ist meine Schwester zu meiner Mutter und meiner Mutter ist damals das Bügeleisen aus der Hand gefallen.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieser eine Moment. Ich spreche heute mit Raphael Schneider. Raphael ist Mitte 50 und Schauspieler. Vielleicht kennt ihr ihn noch als Andy Lehmann aus GZSZ und er war viele, viele Jahre lang einem großen Familiengeheimnis auf der Spur. Das ist eine wirklich unglaublich spannende Geschichte, weil ich glaube, dass es solche Geheimnisse in ganz vielen Familien gibt. Und ich glaube auch, dass wir oft total unterschätzen, was solche Geheimnisse mit uns und unserer gesamten Familie machen. Raphael wird heute mit mir über eine Suche sprechen, die sein Leben verändert hat. Und diese Suche beginnt mit diesem einen Moment. Raphael, der Moment, über den ich heute mit dir sprechen möchte, passiert im Mai 2007. Du sitzt mit deinem damaligen Lebensgefährten im Garten, als dein Handy klingelt. Dein Bruder ist dran. Was sagt er dir?
Mein Bruder hat gesagt, du glaubst nicht, was wir gefunden haben. Und in diesem Moment wusste ich sofort, was er meint, weil wir zu diesem Zeitpunkt die Wohnung einer verstorbenen Tante aufgelöst haben. Mhm. Und einem Familiengeheimnis auf der Spur sind und ich zu meinem Bruder gesagt habe, guck doch mal, ob du in dem Nachlass von Tante Lisa noch irgendetwas findest, weil sie war damals Zeitzeugin. Und mein Bruder hat wirklich alle Unterlagen durchgeguckt, alle Ordner, aber es war nichts zu finden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir wohl akzeptieren, dass die gute Tante das Familiengeheimnis mit ins Grab genommen hat.
Es klingt so ein bisschen wie der Anfang von einer Drei-Fragezeichen-Folge, auch so mit der Truhe und so, da kommen wir ja jetzt gleich zu. Also was hat dir denn dein Bruder erzählt, was er da gefunden hat?
Mein Bruder hat eine Kladde gefunden mit Unterlagen, in der die Geburtsurkunde meiner Schwester, einer Schwester, von der wir wussten, dass es sie gibt, aber wir keine Belege hatten. Es war die Geburtsurkunde, es war die Anerkennung der Vaterschaft durch meinen Vater, es war Korrespondenz meiner Großeltern, die versucht haben, meine Schwester zu bekommen, weil mein Vater mit seiner damaligen Lebensgefährtin nicht verheiratet war. Wir reden hier von 1951, das war zu der Zeit auch recht skandalös und unkonventionell. Und es war, auf einmal war es wie eine Erleuchtung und wir hatten auf einmal den Beweis für diesen rosa Elefanten, der in meinem Leben die ganze Zeit anwesend war. Und jetzt auf einmal wussten wir, es gab ihn wirklich oder es gibt ihn wirklich.
Und dazu kommen wir jetzt, nämlich zu diesem Familiengeheimnis, was wir gerade schon kurz angesprochen haben. Da müssen wir vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Du bist 1970 geboren, wächst in Dortmund auf als Nesthäkchen mit vier älteren Geschwistern. Wie ist denn deine Kindheit? Wie erinnerst du dich daran?
Also erst einmal bin ich relativ gut behütet in einem Einfamilienhaus im Grünen, in einem Vorort von Dortmund groß geworden. Ja, mit vier älteren Geschwistern, zwei Schwestern, zwei Brüdern, als Nesthäkchen, glaube ich, auch nicht mehr so ganz geplant gewesen. Und wie das ist in so einer großen Familie mit allen drum und dran, Streitigkeiten, Freude, großen Familienfeiern. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass meine frühe Kindheit sehr, sehr glücklich war. Und trotzdem gab es irgendwann so ein Knacks, als ich dann älter wurde. Bekam ich immer mehr mit, wie unglücklich mein Vater ist, was er auch für Probleme hatte. Und ich das Gefühl auch hatte, er war gar nicht immer so wirklich bei uns. Er ist Maler gewesen und Kunsterzieher, hatte ein Atelier in Frankreich, ist sowieso sehr, sehr viel in Frankreich gewesen. Und wenn er aus Frankreich zurückkam, war er oft sehr, sehr traurig, hat sich eingeschlossen, hat sich auch betrunken. Alkohol war auch ein großes Problem. Und diese Familienidylle bekam immer mehr Risse.
Du hast gerade schon gesagt, dein Vater ist Künstler, war auch Kunstlehrer. Wie würdest du ihn als Person beschreiben?
Also sehr unkonventionell. Ich bin in einem sehr bunten Haushalt groß geworden. Da bin ich auch bis heute sehr dankbar, sehr tolerant. Unser ganzes Haus hing voll mit größtenteils seinen Werken, seinen Bildern, aber er hat auch Kunst gesammelt. Er hat auch afrikanische, asiatische Kunst gesammelt. Somit hatten wir großen Einblick auch in fremde Kulturen. Mein Vater hat auch Menschen jeglicher Herkunft gemalt und geliebt. Und so sind wir auch groß geworden. Also ich weiß, dass wenn ich Besuch hatte von Freunden von der Schule, waren alle eher immer so fast geschockt, wie das bei uns aussieht. Also es war so ein bisschen so eine Villa Kunterbunt. Unser Garten war auch sehr wild und ja, es war schön, aber für mich war es auch normal.
Stimmt, du kennst es ja nur so zu dem Zeitpunkt. Also nicht so das konventionelle, spießige Vorstadtleben, wie man das in Deutschland sonst so kennt. Ich glaube, als du 16 bist, trennen sich deine Eltern. Also dann führen die Probleme, die dein Vater hat, dann irgendwann auch zur Trennung. Wie würdest du ab da so euer Familienleben beschreiben?
Also das fing eigentlich schon so um 1980 an, dass es immer schwieriger wurde zwischen meinen Eltern. Dazu muss ich auch sagen, dass mein Vater wissentlich zumindest zu der Zeit mindestens eine Geliebte hatte. Oh. Mhm. Ich glaube sowieso, dass er so eine Art Doppelleben geführt hat. Er hatte sein Leben in Frankreich, wo er sein Atelier hatte. Und er hatte aber auch sein Leben in Dortmund mit der Familie. Und ich bin mir sogar sicher, dass ihm beides unheimlich wichtig war. Aber auch da ist er immer so zwischen diesen Welten gesprungen. Meine Mutter hat es sehr, sehr lange irgendwie toleriert. Ich konnte nicht mehr mit ihr darüber reden. Ich konnte mit ihr sowieso nicht mehr über gewisse Themen reden, weil sie dann doch relativ früh an Alzheimer erkrankt ist. Ich habe auch immer so gedacht, sie hat sich so ein bisschen aus dem Leben geschlichen durch diese Krankheit. Also es war, seitdem ich so 10 Jahre alt war, bekam meine Kindheit wirklich einen Riss. Wurde es schwierig. Wir wussten zum Teil auch nicht, wo mein Vater ist. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wo er war oder vermute, wo er war.
Aber damals halt nicht, ne?
Nein, weil es gab natürlich zu der Zeit auch noch keine Handys, kein Internet. Ich weiß noch, wenn meine Eltern telefoniert haben, dann musste mein Vater aus irgendeiner Post in Frankreich telefonieren, musste ein Gespräch aufgebaut werden. Meine Mutter hat ihm Geld an irgendwelche Banken überwiesen. Aber so war das halt damals. Aber wenn mein Vater dann aus Frankreich zurückkam, hat er immer schöne Geschenke mitgebracht. Er reiste immer mit einem riesigen Koffer, der war fast leer, und zurück kam er immer mit Schätzen. Also für sich immer irgendwelche Kunstgegenstände, Antiquitäten, aber auch Geschenke für uns Kinder, französische Lebensmittel, die man hier damals noch gar nicht so bekommen hat. Also mein Vater hat mir Postkarten geschrieben, da konnte ich noch überhaupt nicht lesen. Und er hat auch immer so kleine Cartoons da drauf gemalt, immer aus Frankreich. Von daher ist das für mich jetzt ein Beleg, zu sehen, wo er wann war. Und natürlich war das zu dem Zeitpunkt, war er in Frankreich. Aber warum er da war, war mir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bewusst.
Also es klingt aber schon so, als ob so Geheimnisse und nicht über Dinge sprechen auch euer Familienleben geprägt haben zu der Zeit.
Absolut. Und das ist natürlich rückblickend etwas sehr Trauriges oder Schlimmes, aber das ist generell so, dass Geheimnisse sehr, sehr viel kaputt machen können. Ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen und der ist eigentlich so mein Leitmotiv. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist von Ingeborg Bachmann. Und ich finde diesen Satz so, ja, wirklich wahrhaftig, weil wenn jemand mit einer Wahrheit nicht umgehen kann oder wir müssen versuchen, mit einer Wahrheit umzugehen, nur dann haben wir eine Chance.
Ja, ich denke gerade darüber nach, weil das kann man ja auch auf ganz viele andere Sachen anwenden. Gar nicht mal unbedingt auf Familiengeheimnis, aber zum Beispiel bei mir war es so, als ich mich geoutet habe mit 16, dass natürlich die Reaktionen nicht immer so doll waren, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Aber auf der anderen Seite räumt es auch deinen Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen auf, weil du weißt, die Leute, die damit nicht umgehen können, die sind dann halt nicht deine Freunde.
Genau, also dann ist man selber auch im Klaren. Und lustig ist, ich habe mich ja auch mit 19 geoutet und ich habe meiner Mutter damals einen Brief geschrieben und habe ihr geschrieben, ich bin immer noch der gleiche, immer noch derselbe Mensch, nur du hast jetzt eine Information mehr über mich.
Mhm. Und das ändert eigentlich nicht so viel. Ja,
genau,
stimmt.
Das ist aber die Wahrheit gewesen.
Und wie du gerade schon gesagt hast, manchmal ist es dann im Nachhinein zu spät, über gewisse Wahrheiten zu sprechen, mit deiner Mutter zumindest. Wir kommen da gleich auch noch mal ein bisschen länger drauf. Es gibt ja so ein Thema, das in deiner Kindheit und Jugend auch immer so wie aufploppt, könnte man sagen. Das ist deine mysteriöse Halbschwester. Wann hast du das erste Mal von ihr gehört?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, weil ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie immer für mich existent war. Mhm. Weil genau ich wusste, dass diese Frage kommt. Mhm. Ich habe mit einer meiner Schwestern darüber gesprochen, die ist 8 Jahre älter. Also wir müssen mal überlegen, als ich glaube, das war so Anfang der 70er, da war ich ja noch ganz klein. Und meine Schwester hat mir jetzt nochmal erzählt, es war so, mein Vater saß in seinem Arbeitszimmer, in seinem Atelier in unserem Haus, hat geweint und hat nach seiner Tochter gerufen. Und dann ist meine Schwester zu ihm und sie war total irritiert, weil sie dachte ja, naja, sie ist ja die Tochter. Und dann hat mein Vater sich ihr anvertraut. Und dann ist meine Schwester zu meiner Mutter und meiner Mutter ist damals das Bügeleisen aus der Hand gefallen. Und da war so ein bisschen erstmal die Katze aus dem Sack oder dieser rosa Elefant war auf einmal wirklich da, aber es wurde trotzdem nicht darüber geredet. Meine Mutter hatte da irgendwie rumgestottert und wohl auch so Sachen gesagt, ja, wer weiß, ob das überhaupt stimmt und dein Vater fantasiert und damit war für sie das Thema gegessen.
Das heißt, die war so ein bisschen wie ein Geist, der so drüber geschwebt ist über dem Familienleben und keiner wusste so richtig was über sie.
Ja, meine Mutter wusste das und das hat sie hinterher, also wenn ich mit meiner Mutter, als ich noch mit meiner Mutter darüber reden konnte. Das Einzige, was sie eigentlich über meine Schwester gesagt hat, war, also mein Vater war gut 11 Jahre älter als meiner Mutter, hatte schon ein ziemlich bewegtes Leben. Meine Mutter kam aus ganz wohlbehütetem Elternhaus, ist also quasi erst nach der Hochzeit mit meinem Vater von zu Hause ausgezogen, ganz klassisch früher. Und sie hat immer gesagt zu mir, na ja, es war ja klar, wenn ich einen so viel älteren Mann heirate, dann hat er einiges im Gepäck. Sie hat das so ein bisschen so abgetan. Aber was er im Gepäck hatte, darüber wollte sie nicht reden. Und was ich heute einfach nicht verstehe oder mich so unglaublich traurig macht, dass diese Geschichte, die mein Vater im Gepäck hatte, ja eigentlich nichts Schlimmes war. Er hat ja nichts verbrochen. Er war weder straffällig. Er hatte einfach schon ein Kind mit einer anderen Frau.
Was heute wahrscheinlich nicht so ein Problem war, aber es waren vielleicht auch andere Zeiten, das muss man da auch nochmal an der Stelle, glaube ich, betonen. Ihr habt gewusst, da gibt es jemand, aber nicht mehr eigentlich. Ihr hattet einen Namen, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, dass sie Barbara hieß, das kam dann irgendwann raus und dass die Mutter von Barbara kurz nach der Geburt gestorben ist.
Okay.
Und das war halt auch der Grund, warum mein Vater das Kind nicht behalten konnte, weil die beiden damals nicht verheiratet waren. Und mein Vater hat kurz nach der Geburt von unserer Schwester Barbara, nach der Beerdigung seiner Partnerin, einen kompletten mentalen wie körperlichen Zusammenbruch bekommen. Er hat sich betrunken, ist zurück in seine Studentenbude nach Karlsruhe gefahren und hat diese Studentenbude komplett zerlegt. Im Alkoholrausch ist nackt auf die Straße gerannt. Das haben wir alles rausgefunden, das ist alles belegt und ist dann natürlich seine Zimmerwirtin, hat die Polizei und den Krankenwagen gerufen. Mein Vater ist dann eingewiesen worden in eine psychiatrische Klinik.
Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück, nämlich wie die beiden sich kennengelernt haben. Das hast du ja, glaube ich, dann erst erfahren, als deine Eltern sich getrennt hatten. Da hat dein Vater dann ein bisschen mehr erzählt. Also was hast du denn erfahren über Barbara und ihre Mutter, wie die beiden sich kennengelernt haben, also dein Vater und Barbaras Mutter?
Mein Vater hat in Karlsruhe an der Kunstakademie Kunst studiert und die Mutter von Barbara auch. Sie waren Kommilitonen, sie war auch Künstlerin, sie war 10 Jahre älter als mein Vater. Sie war evangelisch und mein Vater war katholisch. Und das war auch ein Grund, warum die beiden nicht heiraten konnten, so ohne weiteres. Das kann man sich heute alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber sie haben ja ein ziemliches Bohemleben geführt an dieser Kunstakademie. Mein Vater hat dann auch mit seinen Eltern gebrochen, weil die überhaupt nicht einverstanden waren mit dieser Beziehung. Aber sie haben zu ihrer Liebe gestanden und wollten heiraten, nachdem mein Vater mit dem Studium fertig ist. Sie ist dann allerdings schwanger geworden, haben sich auch sehr auf das Kind gefreut. Sie hatten auch eine kleine Wohnung zusammen in Bad Bergzabern. Das ist ein Ort in der Südpfalz, nicht weit von Karlsruhe. Und dann stirbt Gertrud Meyer-Fröhlich leider kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes.
Wahnsinn. Du hast es gerade schon gesagt, Barbara wird geboren und leider läuft die Geburt nicht so, wie man sich das wünschen würde. Es passiert was richtig Schlimmes. Barbaras Mutter verstirbt wenige Stunden nach der Geburt. Was wusstet ihr denn über Barbara, das Baby? Nur wahrscheinlich, dass sie irgendwie adoptiert wurde, glaube ich, oder?
Nur, dass sie halt, dass die Mutter Künstlerin auch war. Und was wir allerdings auch wussten, dass Barbara adoptiert wurde und dass Barbaras Adoptivmutter, das war die Schwester ihrer Mutter, mit einem Franzosen verheiratet war und dass sie irgendwann nach Frankreich gegangen sind. Also, dass Barbara in Südfrankreich aufgewachsen ist.
Du bist dann irgendwann zu Hause ausgezogen, hast eine Schauspielausbildung gemacht in Hamburg und bist dann von 1995 bis 2000, glaube ich, Andi Lehmann gewesen bei GZSZ. Da kennt dich vielleicht der ein oder die andere noch her. Wie präsent ist denn deine Halbschwester in dieser Zeit für dich?
Ehrlich gesagt, in dieser Zeit war sie nicht sehr präsent, obwohl irgendwie flackerte dieses Thema schon immer mal wieder auf, wenn ich bei meinem Vater war. Und es war immer, wenn mein Vater traurig war, so ein bisschen in so einer leicht depressiven Stimmung, kam er immer so ganz kurz auf Barbara zu sprechen, aber er konnte nie darüber reden. Er hat das Thema dann immer wieder sofort fallen lassen. Und da hatte ich aber die Idee, weil ich dachte, okay, ich bin ja jetzt ein bisschen prominent, vielleicht kann ich mit meiner Prominenz irgendwas erreichen. Und ein Freund von mir hat damals an Margarete Schreinemakers geschrieben. Ich selber wollte es nicht machen. Ich dachte, es ist besser, wenn das jemand anderes macht. Es gab doch damals diese Talkshow.
Ja, die Älteren erinnern sich. Schreinemakers Live oder so hieß das, glaube ich.
Und das war ja so eine Sendung, die war ja eigentlich genial, weil es ging so um alles. Es wurde ja kein Thema ausgelassen. Und die zum Beispiel wurden auch in dieser Sendung manchmal Menschen zusammengeführt oder Menschen gesucht. Ja, und der hatten wir damals geschrieben, mit dem wenigen Wissen, was wir hatten, dass ich nach meiner Schwester suche, aber haben nie eine Antwort bekommen. Aber einmal gab es noch diesen Versuch und dann muss ich schon sagen, ich war so mit meinem Leben beschäftigt. Es war so eine wahnsinnig intensive Zeit und auch glückliche Zeit. Da habe ich mich so ein bisschen mehr um mich gekümmert und dieser rosa Elefant, der war ein bisschen kleiner geworden. Der spielt in dieser Zeit nicht so wirklich eine Rolle.
Über diese wahnsinnig intensive Zeit werden wir später auch noch sprechen im Bonusteil dieser Folge. Aber kann ich natürlich verstehen, man baut sich sein eigenes Leben auf, man ist mit sich selbst auch ein bisschen beschäftigt. Das war ja, wie du schon gesagt hast, auch eine total verrückte Zeit. Aber im Sommer 2000 stirbt dein Vater, Friedrich. Was macht das mit dir?
Das war eine heftige Zeit, weil ich kurz vorher auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten aufgehört habe und eigentlich wollte was Neues, das war so eine Aufbruchszeit, aber gleichzeitig war ich natürlich traurig und hatte so viele Pläne Und dann stirbt mein Vater und ich muss schon sagen, wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich habe mich auch schon damals um seine Kunst gekümmert, habe einige Ausstellungen organisiert, auch in Berlin. Oh ja, und dann stirbt mein Vater und das hat so ein bisschen meine Pläne durcheinander gebracht. Und da fing es natürlich an, dass dieses Thema Barbara wieder zutage kam.
Auch auf eine ganz interessante Art, denn die Schwester deines Vaters, also deine Tante, gründet eine Stiftung in seinem Namen und da gibt es eine Art Begleitheft zu dieser Stiftung, in dem es um das Leben deines Vaters geht. Und da taucht dann auf einmal wieder der Name Barbara auf. Was löst das in dir aus?
Durch dieses kleine Buch, was meine Tante in Auftrag gegeben hat, wie du sagst, kam auf einmal die Geschichte wieder so aufs Tableau und ich war eigentlich eher so, ach ja, stimmt, da war doch noch was und wie spannend. Und wir haben dann meine Tante gefragt, die wollte aber, obwohl sie das in diesem Buch hat schreiben lassen, wollte sie auch nicht so viel mehr darüber reden. Und wir haben sie gefragt, gibt es noch Unterlagen dazu, weil sie war damals dabei. Als mein Vater im Krankenhaus war, hatten und sich quasi ja auch nicht um Barbara hätte kümmern können, hatten meine Großeltern und meine Tante versucht, Barbara zu bekommen, zu adoptieren und mussten ja auch sich um alles kümmern, was die Wohnung auflösen, erstmal von meinem Vater. Er war 4 Monate in der Klinik. Also sie war wirklich ganz nah an dieser Geschichte. Aber sie hat immer gesagt, ich weiß nichts, es gibt nichts, ich habe alles weggeschmissen. Also auch sie fand dieses Thema, es war ein Makel, in dem Lebenslauf meines Vaters. Und meine Tante hat meinen Vater eigentlich immer auf den Thron gesetzt. Mhm. Er war immer der kleine Prinz in der Familie und wurde angehimmelt von meiner Tante, von meiner Großmutter, weil er so unheimlich talentiert war und so charismatisch. Aber das passte irgendwie in dieser Familie nicht ins Bild, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Deswegen, das wäre jetzt meine Frage gewesen, sie weiß ja definitiv was. Aber sie erzählt es euch nicht, ne? Also warum erzählt sie es euch nicht? Weil jetzt ist es ja auch egal, dein Vater ist tot zu dem Zeitpunkt. Man wird ja niemandem mehr wehtun, in Anführungsstrichen, wenn man drüber redet.
Na, sie war wahrscheinlich einfach auch gefangen in ihren Konventionen. Mhm. Sie war nur 2 Jahre jünger als mein Vater. Auch meine Tante durfte nicht den Mann heiraten, den sie wollte, weil er auch nicht dem standesgemäß war, weil er 2-mal geschieden war. Also ja, also da hatten meine Großeltern hatten sehr, sehr großen Einfluss auf ihre Kinder und es ist sehr traurig. Aber durch dieses kleine Booklet hatten wir doch noch wieder einige Informationen und wir wussten ja dann doch, auch wenn meine Tante nichts erzählt hat, dass es irgendwas gibt.
Ja. So. Geben muss, ne? Genau. Also, wobei man sagen muss, es hat ja dann nochmal 7 Jahre gedauert, bis ihr mehr Infos bekommt. Deine Tante stirbt 2007 und da sie keine Kinder hat, lösen deine Geschwister und du das Haus auf und ihr hofft natürlich so ein bisschen, dass ihr irgendwas findet über Barbara, obwohl da eure Tante ja gesagt hat, nein, da gibt's nichts mehr. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr erstmal nichts gefunden.
Ich habe das nicht geglaubt, dass es da nichts gibt und deswegen war ich auch so ein bisschen hartnäckig und habe meinem Bruder, der Jurist ist und sehr korrekt, gesagt, bitte guck jeden Ordner durch, ob du irgendwas findest. Aber es war wirklich nichts zu finden. Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ja, okay, dann müssen wir das jetzt auch akzeptieren. Dann soll das jetzt so sein.
Aber da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Es gibt dieses alte Möbelstück, das dich nicht loslässt. Kannst ja mal beschreiben, was das ist für ein Möbelstück.
Also meine Tante hatte, zu ihrer Wohnung gehörte so eine Mansarde, so ein Mansardenzimmer. Das war so ein bisschen separat. Und das hatte sie ganz nett eingerichtet, so als kleines Gästezimmer. Und dort stand eine alte Kommode mit so einer Marmorplatte. Das waren so Waschtische. Mhm. Ich glaube, diese Kommode war auch noch von meinen Großeltern. Die war nicht besonders kostbar. Aber ich wusste zum Beispiel, auch in dieser Kommode waren immer so Familienfotos und so Andenken und so alte Schätze. Und als es darum ging, diese Mansarde jetzt leer zu räumen, stand natürlich die Frage immer, was machen wir mit dieser Kommode? Mein Bruder meinte, naja, die wird auf den Sperrmüll geschmissen. Ich hätte sie gerne gehabt, aber dieses schwere Ding dann nach Berlin zu transportieren. Und ich habe wirklich mit Engelszungen auf meinen Bruder eingeredet, bitte nimm du die Kommode. Und er war, glaube ich, so genervt irgendwann, hat gesagt, na gut, dann nehme ich die und tu da mein Werkzeug rein, dann kommt sie in den Keller. Gut, er hat sie dann, wir hatten dann so einen Entrümpelungsservice für die restlichen Möbel und die haben dann auch diese Kommode zu meinem Bruder gebracht und dann fand er die doch ganz schön und hat sie gesagt, dann soll sie doch in sein Arbeitszimmer und er hatte zu der Zeit auch eine Altbauwohnung mit so hohen Türschwellen und dann sind diese zwei kräftigen jungen Männer mit dieser Kommode, die sind da so über diese Türschwelle gestolpert und dann bricht die Marmorplatte ab und unter der Marmorplatte befindet sich die Kladde mit den ganzen Unterlagen von meiner Schwester.
Das ist so ein Wahnsinn. Ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, es ist wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge, das Geheimnis der Kommode. Ne? Also diese versteckten Unterlagen rutschen dann da raus, die da wahrscheinlich jahrelang drin lagen. Was sind das für Unterlagen, die ihr da findet in dieser Kladde?
Also da war die Geburtsurkunde von Barbara. Da war die Sterbeurkunde ihrer Mutter, Gertrud Meyer Fröhlich. Aber für mich noch das Allerwichtigste war eine Urkunde, dass mein Vater die Vaterschaft auch anerkannt hat. Es waren auch noch Briefe von der Gertrud an meinen Vater. Und es war die Korrespondenz meines Großvaters, sowohl mit dem Jugendamt als auch mit dem Krankenhaus, wo sie versucht haben, Barbara zu bekommen und auch gebeten haben, meinem Vater nichts davon zu erzählen, dass Barbara vielleicht, dass er sie vielleicht nicht haben kann. Und mein Großvater war ein höherer Postbeamter, sehr korrekt. Der hat immer einen Durchschlag gemacht. Also somit hatten wir, so machte man das früher, ne, mit so einem ganz dünnen Seidenpapier mit Schreibmaschine. Somit hatten wir sowohl die Anschreiben als auch die Antworten. Und das zog sich über mehrere Wochen und das alleine dieses Korrespondenz liest sich wie so ein kleiner, ja, wie so ein Krimi oder wie so eine, es ist eine hochemotionale Geschichte. Da, außerdem sind auch noch Briefe meines Vaters, die er an seine Eltern geschrieben hat, aus dem Krankenhaus, die belegen, dass mein Vater Barbara als Baby gesehen hat, weil sie war unweit seines Krankenhauses auch in einem Kinderkrankenhaus untergebracht, bis klar war, was mit ihr passiert. Und er hat sie besucht. Und das ist so berührend, weil er dann schreibt, ich muss schnell wieder gesund werden für die kleine Barbara. Ich habe sie heute besucht. Sie ist ein kleiner Schreihals. Und all das war für uns jetzt auch wirklich der Beweis, dass dieser rosa Elefant existent ist. Weil uns auch oft suggeriert wurde, also auch von meiner Tante und auch von meiner Mutter, ja, ja, ob das überhaupt stimmt.
Also wie so ein Fantasiegespinst von deinem Vater, der halt psychisch nicht ganz gesund war, dass der sich das vielleicht nur eingebildet hat oder so.
Ja, und ob er wirklich der Vater war. Und also es wurde da auch manchmal nicht so gut über diese Frau gesprochen, weil sie ja eine Künstlerin war. Sie hat ja mit meinem Vater nicht verheiratet zusammengelebt. Also ja, es wurde auch über meinen Vater nicht gut gesprochen von vielen Menschen. Da habe ich sehr, sehr traurige oder Dinge auch erfahren müssen, wo ich natürlich weiß, dass es der Zeit geschuldet ist. Aber wenn du so etwas über deinen Vater raushörst, ist es auch nicht schön.
Vor allem, weil ihr ein enges Verhältnis hattet, hast du ja gesagt.
Genau, und ne? Weil ich ja natürlich mitbekommen habe, wie sehr er darunter leidet.
Ja. Und jetzt hast du diese ganzen Belege, der rosa Elefant existiert, jetzt kann man das nicht mehr wegreden, den hat es gegeben, den gibt es. Was war denn so deine Reaktion da drauf? Also hat das dich motiviert, jetzt erst richtig mit der Suche loszulegen oder wie war das?
Also in dem Moment, also dieser eine Moment, wo ich im Garten saß mit meinem Freund, meinem Bruder anrief und sagte, du glaubst nicht, was passiert ist und ich sofort wusste, was passiert ist, war voller Freude. Weil ich jetzt wusste, okay, wir haben was und jetzt legen wir los, weil wir wussten ja, dass die Spur nach Frankreich geht und da habe ich noch mit meinen Geschwistern so rumgesponnen und haben gesagt, ja, und wenn wir die jetzt finden, dann machen wir den nächsten Sommerurlaub, sitzen wir alle bei Barbara auf der Terrasse in Südfrankreich und es war so eine große Freude und ein Aufbruch und eigentlich nur positiv.
Das ist also praktisch der richtige, ja, die Initialzündung für diese Suche. Du bist entschlossen, deine Halbschwester zu finden. Ich glaube, sie müsste so 56 Jahre sein zu dem Zeitpunkt.
Genau, sie ist 1951 geboren. Dann war sie damals 56, genau. Ungefähr so alt, wie ich jetzt bin.
Ah, okay. Ja, siehst du, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Warum möchtest du Barbara so gerne kennenlernen? Man könnte auch sagen, das ist Vergangenheit, das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe die ganze Zeit ohne sie gelebt, ne?
Ja, aber wir haben ja die ganze Zeit mit ihr gelebt.
Stimmt.
Und jetzt wollten wir auch wissen, wer ist denn dieser Geist? Wer ist dieser Mensch, der eigentlich immer da war und auf der anderen Seite doch nicht da war und der unser Leben viel mehr beeinflusst hat, als wir zu dem Zeitpunkt es gewusst haben. Und deswegen war diese Suche auch so unglaublich wichtig.
Hi, ich bin Jochen Schropp. In meinem Podcast Happy Life gehe ich der Frage nach, was ein glückliches und erfülltes Leben wirklich ausmacht. Ich spreche mit ExpertInnen über mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Weiterentwicklung. Und natürlich teilen meine Gäste und ich auch unsere eigenen Erfahrungen. Bei uns bekommst du neue Perspektiven, praktische Impulse und Momente, die nachwirken. Happy Life mit mir, Jochen Schropp, erscheint immer donnerstags bei Podimo und da, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Ich freue mich, wenn du reinhörst.
Und was natürlich auch dazu kam, war Neugierde. Ich war neugierig. Wer ist diese Person? Und habe es ja nur positiv gesehen. Ich dachte, wow, da gibt's noch jemand in der Familie. Das ist unsere Schwester und ich möchte gerne wissen, wie die ist.
Dass es in einer Familie eines oder mehrere Geheimnisse gibt, haben bestimmt viele von euch schon erlebt. Da kann man im Prinzip grob in drei Kategorien unterscheiden. Konventionelle Geheimnisse sind recht alltäglich und ja eher trivial. Da wird zum Beispiel über peinliche Erlebnisse, persönliche Vorlieben oder geplante Überraschungen geschwiegen. Das hat in der Regel keine schädlichen Auswirkungen für Familienmitglieder oder kann sogar schützen, wenn dadurch zum Beispiel die eigene Intimsphäre gewahrt wird. Aber es gibt noch andere Kategorien. Da wäre noch zum Beispiel das Regelverstoßgeheimnis. Ich habe entgegen familiärer oder gesellschaftlicher Normen gehandelt. Zum Beispiel, indem ich Drogen genommen, Schulden gemacht oder die Schule abgebrochen habe. So ein Familiengeheimnis kann langfristig das Vertrauen innerhalb der Familie schwächen und richtig Teil der Familienidentität werden. So nach dem Motto, darüber reden wir nicht. Noch belastender sind sogenannte Tabugeheimnisse. Es ist etwas passiert, das kulturell oder moralisch heikel ist. Zum Beispiel ein Missbrauch, Gewalt, für manche aber vielleicht auch eine uneheliche Geburt oder eine Adoption, von der niemand wissen soll. Solche Tabugeheimnisse sind in der Psychologie am meisten verbunden mit emotionaler Distanz in Familien, mit Misstrauen und vermeidender Kommunikation. Wenn Raphael so erzählt, wird ja ganz deutlich, wie belastend dieses Familiengeheimnis für ihn ist und dass er unbedingt wissen will, wer seine Schwester ist. Und das ist ja auch total logisch. Die Wissenschaft hat nämlich gezeigt, wenn Familien über zentrale Ereignisse schweigen, entsteht eine Lücke in der Selbstnarration. Das kann psychisch sehr belastend sein, muss es aber nicht. Was aber fast immer passiert, wir werden neugierig. Wer bin ich im Kontext dieser verschwiegenen Geschichte? Das Wissen über die eigene Familiengeschichte kann außerdem ein Gefühl der Zugehörigkeit und damit psychisches Wohlbefinden fördern. Familiengeschichten kann man sich also ein bisschen wie Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorstellen. Sie helfen uns, das eigene Leben in einem größeren Zusammenhang zu stellen. Große Familiengeheimnisse oder das Nicht-Erzählen können dagegen zu Unsicherheit, Misstrauen innerhalb der Familie und emotionaler Belastung führen. Ja, und dann setzt du dich ans Telefon und recherchierst erstmal zu Barbaras Mutter, zu Gertrud Meyer-Fröhlich, weil den Namen hattest du ja jetzt damals dann ganz definitiv. Was konntest du über sie herausfinden?
Das Gute war, dass Barbaras Mutter halt auch, wie man heute sagt, eine Person des öffentlichen Lebens war. Sie war Künstlerin, auch bildende Künstlerin. Von daher war mir klar, Malerinnen oder Maler hinterlassen ja immer Spuren. Da muss es ja noch was geben und tatsächlich gab es sehr viel. Es gibt in Bad Bergzabern ein kleines Museum, wo auch Bilder von Gertrud Meyer-Fröhlich hängen. Und dadurch habe ich noch einige Menschen kennenlernen können, die sie kannten und die auch meinen Vater kannten und diese Geschichte. Und dann bin ich mit zwei meiner Geschwister ja, relativ schnell nach Bad Bergzabern gefahren und wir haben Zeitzeugen befragt. Und so, es war wie so ein Puzzle. Es kam immer mehr ein Teil dazu. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dieses Puzzle, das wird jetzt zusammengeführt. Aber irgendwann, je mehr wir gefragt haben und je mehr Antworten wir bekommen haben, umso mehr Fragen kamen dazu.
Also nicht, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest, viele Antworten zu finden, sondern hast eigentlich noch mehr Fragen gefunden.
Ja, aber Barbara bekam auf einmal auch ein Gesicht, weil wir Fotos bekommen haben von ihr durch Verwandte, durch ihren Cousin, von anderen Menschen. Und das fühle ich bis heute. Auf einmal wurde Barbara lebendig. Das klingt vielleicht verrückt, aber ich habe irgendwie, natürlich ist es ja nur eine Person durch die Bilder und Briefe, die ich bekommen habe von ihr, die ich in meinem Kopf mir ausgemalt habe, aber irgendwie, ja, wurde dieser Geist immer reeller.
Was ist denn das, was du über den Geist, der jetzt kein Geist mehr ist, so erfahren hast? Was konntest du über Barbara rausfinden?
Dass sie sehr lebensfroh war, wahnsinnig hübsch. Das Erstaunliche auch, dass sie meiner Großmutter sehr ähnlich sieht, was auch ganz süß war. Ich finde, sie sieht mir auch als Kind sehr ähnlich. Ich habe dann auch mal so Kinderfotos von uns nebeneinander gestellt, so eine Collage gemacht. Und da bekam ich dann auch von einer Zeitzeugin ein Bild zugeschickt. Barbara, so 3 Jahre alt. Zu der Zeit hat sie in Amerika gelebt mit ihren Adoptiveltern, weil der Adoptivvater Diplomat war. Und auf der Rückseite steht Barbara 1994 in der Villa San Rafael.
Wow.
Und da habe ich auch wieder gedacht, das ist doch verrückt, oder? Das waren alles so kleine Hinweise, wo ich dachte, okay, das kann jetzt kein Zufall sein. Und ja, und so fügte sich eins zum anderen. Und dann bin ich im November 2007 mit meinem damaligen Partner sind wir nach Südfrankreich gefahren. Weil ich sagte, okay, dann fahren wir jetzt dahin. Wir haben allerdings vorher schon, also wir haben nichts unversucht gelassen. Mein Bruder, wie gesagt, ist Jurist. Kennt sich unheimlich gut aus. Wir haben erstmal die Botschaften angeschrieben, die deutsche Botschaft, die französische Botschaft, das Rote Kreuz, die Heilsarmee. Wir haben einen privaten Suchdienst beauftragt, aber es war nichts oder fast nichts rauszubekommen. Und selbst da haben alle Menschen gesagt, das ist ungewöhnlich.
Ja, jeder hinterlässt ja irgendwie Spuren normalerweise.
Genau, wir haben nichts rausgefunden. Und dann bin ich mit meinem Freund damals nach Nizza gefahren. Das war im November. Eine ziemlich trübe Zeit, ehrlich gesagt. Und ich hatte dann die Idee, dort zu einer Zeitung zu gehen. Die Tante meines Freundes war Dolmetscherin, die hatte vorher so einen kleinen Text vorformuliert. Und wir sind da zu einer Zeitung, wir haben das abgegeben, wir haben ein paar Fotos abgegeben. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie gar nicht so begeistert sind. Und irgendwann, bevor ich überhaupt das mitbekommen habe, erschien tatsächlich im Dezember des gleichen Jahres dort ein Artikel. Ich weiß noch, der erste Satz war, schöner deutscher Schauspieler suchte nach seiner Schwester.
Gibt ja schlimmere Zuschreibungen.
Na ja, oder?
Also, das geht doch wohl.
Das fand ich auch. Und dann kam wirklich ein Stein ins Rollen und es sind sehr, sehr viele mysteriöse Dinge passiert.
Es kommt ein Stein ins Rollen, denn jemand meldet sich bei dir, ein Psychiater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, in diesem Zeitungsartikel war meine Handynummer angegeben und meine E-Mail-Adresse. Und über die E-Mail-Adresse bekam nur eine ganz kurze Nachricht von einem Arzt, der schrieb, ich kenne Barbara, sie ist allerdings verschwunden. Also mehr hat er gar nicht geschrieben.
Wow.
Sie können mich anrufen. Ich habe nur gedacht, verschwunden? Was heißt denn verschwunden? Ja, und dann hat die Tante meines Freundes, die gedolmetscht hat, dort angerufen. Und er hat nur so viel gesagt, dass es Barbara nicht gut ging. Sie war bei ihm in Behandlung, auch in psychologischer Behandlung. Und sie ist 26. oder 27. November, meine ich, 1990 spurlos verschwunden.
Das ist so Wahnsinn. Du hast jetzt so lange gesucht und dann bist du wieder in der Sackgasse.
Genau, und das war für mich, ich konnte das gar nicht glauben. Und aber es war trotzdem für mich klar, gut, das heißt für mich nicht das Ende der Suche. Also ja. Ich wollte vor allem, also sie weiterhin finden, aber ich wollte natürlich dann auch mehr über sie und über diesen Vorfall herausfinden. Und ich wusste allerdings, ich hatte vorher auch von einem Kontakt, von dem Cousin von Barbara, einen Brief bekommen, den letzten Brief von ihr, in dem sie schrieb, dass es ihr nicht gut geht, dass sie große Probleme hat, dass sie sich vom Vater ihres Kindes getrennt hat, weil er gewalttätig war und einen Sohn hat. Mhm. Also wussten wir, okay, sie hat auch noch ein Kind. Also die Geschichte geht noch weiter. Und dann war für mich klar, gut, sie ist verschwunden. Ich suche nach ihr, aber parallel suche ich jetzt auch nach ihrem Kind. Also die Suche wurde ausgeweitet quasi.
Als ob du nicht schon genug zu suchen gehabt hättest zu dem Zeitpunkt. Kommt da noch ein Kind dazu? Was hat dir der Psychiater denn noch erzählt, dass Barbara es eben sehr schlecht ging, glaube ich, ne?
Also er hat anfangs gar nicht so viel erzählt. Kurze Zeit später, so 3-4 Monate, meldete er sich wieder und sagte, er ist in Berlin auf einem Kongress. Wenn ich möchte, können wir uns treffen. Das habe ich natürlich gemacht. Er hat auch ein paar Unterlagen mitgebracht. Ich glaube, dieser Mann wollte auch wissen, mit wem er es zu tun hat und ob ich vertrauenswürdig bin. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, na ja, darf er mir das denn überhaupt alles sagen?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja.
Und ich möchte natürlich auch niemanden in Schwierigkeiten bringen, aber er hat sich wohl mit Kollegen und von fachlicher Seite beraten lassen. Tatsächlich ist es wohl so, es ging ja um Leben und Tod. Barbara ist verschwunden. Barbara wurde polizeilich gesucht. Sie war auch vorher bei ihm noch in Behandlung. Ich glaube, das lässt diese Schweigepflicht auch aufweichen. Mhm. Und er hatte auch natürlich mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass auf einmal in der Zeitung, es war für ihn ja auch ein Cold Case.
Ja.
Das, ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, ob er so einen Fall schon mal hatte. Und hatte vielleicht auch gehofft, wiederum durch mich an Informationen über Barbara zu kommen. Und dann habe ich mich mit diesem Mann getroffen und da hat er mir einiges erzählt. Es ging ihr nicht gut. Sie hatte auch mentale Probleme. Das Leben mit ihren Adoptiveltern war wohl nicht besonders glücklich, so wie ich es rausgefunden habe. Sie hatte kein gutes Verhältnis zu ihrer Adoptivmutter. Und das ist das Schlimme, was ich dann rausgefunden habe. Ihre Adoptivmutter hat ihr gesagt, ihr leiblicher Vater ist geisteskrank.
Wow.
Und ich glaube, das macht was mit einem. Also ich denke, auch Barbara wird irgendwann nach ihrem Vater gefragt haben. Und ich weiß ja auch, dass mein Vater nach Barbara gesucht hat. Dafür gibt es auch Belege. Und ich weiß auch, dass mein Vater in Südfrankreich war, um sich mit Barbara zu treffen, aber ihre Adoptivmutter das verhindert hat. Also dafür gibt es wirklich Zeugenaussagen von Menschen, die ich getroffen habe. Und ich vermute auch, warum, weil dann wäre auch diese ganze Lüge natürlich aufgeflogen.
Und da sind wir wieder bei Lebenslügen und Geheimnissen, nur auf der anderen Seite sozusagen.
Genau.
Das war ja die Schwester von Barbaras Mutter, die sie dann aufgenommen hat und die eben den Kontakt zu deinem Vater unterbunden hat.
Genau, weil ich kann es mir nur so erklären, dass da vielleicht auch so, auch Menschen werden vielleicht wie Besitz behandelt. Hm. Also vielleicht hatte sie auch Angst, dass mein Vater ihr Barbara wegnehmen könnte oder da Ansprüche stellt, was ich wirklich nicht glaube, aber ich weiß es nicht. Hm. Aber es ist in dieser Geschichte sehr, sehr viel, nicht nur nichts gesagt worden, sondern auch dann viel gelogen worden, was anderen, in dem Fall meiner Schwester und dann irgendwann auch ihrem Sohn, sehr geschadet hat.
Wir fassen mal kurz zusammen an der Stelle. Barbara ist, glaube ich, 39, als sie verschwindet. Sie hat ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Adoptivmutter, hat einen gewalttätigen Partner, ist gerade selbst Mutter geworden und hat im Hinterkopf, mein Vater war geisteskrank, vielleicht bin ich es auch.
Weil sie war in psychiatrischer Behandlung wegen Depressionen. Wie wir alle wissen, ist das kein Vergehen.
Und nein. Ja, und aber also, leider damals vielleicht
damals
anders
schon. Also ja, genau. Da wurde mit mentaler Gesundheit auch noch anders umgegangen.
Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ist sie 39, es geht ihr nicht gut. Was weißt du denn über die Umstände von Barbaras Verschwinden?
Also sie ist, und was auch wieder ein bisschen mich berührt hat während meiner Recherche, mein Vater hat ja als Kunsterzieher gearbeitet, auf Lehramt dann noch studiert und aber auch Erdkunde noch unterrichtet, und Barbara war auch Lehrerin und auch sie hat Erdkunde unterrichtet.
Wow.
Das habe ich auch noch rausgefunden. Sie hat allerdings die letzten Jahre vor ihrem Verschwinden wohl nicht mehr arbeiten können. Ihr kleiner Sohn war auch zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schon bei einer Pflegefamilie. Sie hat ihn aber regelmäßig besucht und hat auch dafür gekämpft, ihn zurückzubekommen. Das wurde aber mehrere Male abgelehnt vom Jugendamt. Ich glaube, das war für sie auch eine große Belastung. Ich stelle mir das schlimm vor, für eine Mutter ihr Kind zu sehen und sich jedes Mal von ihm verabschieden zu müssen. Weil andere meinen, sie ist nicht in der Lage, sich um ihr Kind zu kümmern. Ob dem so war, ist nicht in meinem Ermessen, das zu beurteilen. Sie hat eine neue kleine Wohnung bekommen. Sie war laut Aussagen des Arztes auf einem sehr guten Weg, hat eine neue Therapie begonnen, war auch in einer Art Aufbruchsstimmung, wollte gesund werden, um ihr Kind zu bekommen, und war dann am 26. November 1990 mit Freunden am Strand von Nizza feiern. Und ist von dort verschwunden. Sie ist wohl spazieren gegangen noch alleine und da verliert sich jede Spur.
Wahnsinn.
Und natürlich, es gibt vier Möglichkeiten. Entweder hat sie sich das Leben genommen, sie hatte einen Unfall, sie wurde ermordet, oder sie ist untergetaucht.
Ja.
Am Anfang, muss ich sagen, war eigentlich immer so auch meine Hoffnung, oder dass ich dachte, na ja, sie ist vielleicht untergetaucht. Es gab auch tatsächlich Hinweise oder so manchmal so komische Spuren, die da gelegt wurden. Aber je länger ich natürlich nichts mehr von ihr gehört habe oder über sie rausgefunden habe, umso... Es ist immer noch so eine Resthoffnung, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und für mich war diese Erkenntnis, dass sie verschwunden ist, so schlimm, weil ich natürlich bei meiner Suche, da hast du schon so Gedanken am Anfang, ja, ob sie überhaupt noch lebt. Aber sie hätte ja durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein können oder an Krebs gestorben oder was auch immer.
Ja.
Aber so etwas, das ist eigentlich, ja, ich habe an alles gedacht, aber nicht an sowas.
Und du hast ja das Ganze auch ein bisschen verknüpft mit der Hoffnung, dass, du hast ja gerade erzählt, ihr sitzt da schön in Südfrankreich bei Barbara auf der Terrasse als ganze Familie, verbringt euren Urlaub da, hast so viel Energie in diese Suche gesteckt und stellst dann fest, die Spur endet. Die Spur ist kalt, kälter, als sie nur sein kann. Das muss ja ein ganz schöner Schlag gewesen sein.
Und ich habe auch versucht, noch mehr dann über sie rauszufinden. Ich habe auch noch Dinge über sie rausgefunden. Und komischerweise am Anfang hatte ich das Gefühl, ich krieg so wahnsinnig viele Informationen und dieses Bild, das verfestigt sich. Und auf einmal renne ich nur noch gegen Wände. Ich habe in Frankreich, bin ich größtenteils auf Ablehnung gestoßen. Also wir haben zum Beispiel dann rausgefunden, ja, wo sie gelebt hat. Sie hatte da ein Zimmer zur Untermiete. Wir haben die Vermieter kontaktiert, weil ich gedacht habe, na ja, es muss doch irgendetwas geben. Wer hat denn ihren Nachlass? Also selbst wenn sie nicht viel hatte, aber sie muss ja irgendwelche persönlichen Gegenstände gehabt haben. Wo ist das? Wir haben nichts rausgefunden. Also hätte es Barbara nicht gegeben. Ich habe auch keine Menschen gefunden aus ihrem Umfeld. Du kannst mir glauben, wir haben alles versucht. Wir haben auch sehr, sehr viel Geld investiert in diese Suche. Irgendwann bin ich da auch an meine Grenzen gestoßen. Wir haben Anwälte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, die sich mit Frankreich auskannten. Sie haben keine Antwort bekommen. befreundete Dolmetscherin, die ich kennengelernt habe, die hat so unglaublich geholfen. Es kamen fast nie Antworten. Wir bekamen irgendwann die Nachricht, dass Barbara dann, das war sogar 2008, also für tot erklärt wurde. Mhm. Das heißt in Frankreich für abwesend. Was ich ehrlich gesagt auch etwas netter finde, so, weil sie einfach nicht auffindbar war. Damit wurde ihre Akte auch geschlossen. Wir haben auch versucht, über die Polizei etwas rauszufinden. Unmöglich.
Das wollte ich gerade fragen. Es muss ja Ermittlungen gegeben haben. Wenn jemand an so einem Strandtag einfach verschwindet, da sagt ja nicht die Polizei, jo, alles klar, sondern da muss ja irgendwie ermittelt worden sein.
Ja, aber ich weiß nicht, was gemacht worden ist.
Wow.
Und da habe ich auch nichts rausgefunden. Und da muss ich sagen, habe ich auch irgendwann aufgegeben, weil es war mir unmöglich. Ich spreche leider auch kein Französisch. Ich war dann auch immer sehr auf andere angewiesen. Mir haben, muss ich aber auch fairerweise sagen, so viele Menschen geholfen, auch unentgeltlich. Und natürlich ist das immer noch so eine Sache, wo ich denke, ich würde so gerne mal in solche Akten schauen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre. Wir haben auch sogar, ich bin befreundet mit jemandem, die bei Aktenzeichen XY arbeitet. Die waren auch sehr, sehr interessiert an diesem Fall. Die wollten das tatsächlich machen, aber die selbst die, die müssen ja mit den mit Behörden der jeweiligen Länder zusammenarbeiten und die Franzosen arbeiten nicht mit den deutschen Behörden zusammen. Deswegen haben sie gesagt, wir können es nicht machen. Wir kriegen keine Hilfe aus Frankreich.
Aber das, du hast jetzt gerade gesagt, du hast so viel Zeit investiert, so viel Gefühl, auch Geld natürlich. Und dann kommst du an den Punkt, wo es nicht weitergeht.
Ja, und ich habe auch, ich habe wirklich auch manchmal gedacht, warum machst du das eigentlich?
Ja.
Weil ich kriege nur so traurige Nachrichten. Also es war ja nach dieser anfänglichen Euphorie, wurde es eigentlich immer trauriger. Und dann dachte ich mir, kannst du das aushalten? In der Zwischenzeit ist auch meine Beziehung zerbrochen. Mhm. Also auch das kam alles so zusammen. Wir haben uns auch damals, kam wenig Verständnis von Seiten meines Partners, obwohl er damals mit mir auch nach Nizza gefahren ist. Wir haben uns richtig gestritten deswegen, weil er war überhaupt nicht einverstanden mit dieser Suche. Mhm. Dazu muss ich allerdings sagen, dass er auch adoptiert war. Also er hatte ein bisschen ähnlichen Background. Ich glaube, ich habe vielleicht in ihm da auch ein bisschen was angetriggert. Mhm. Und er hat wirklich was sehr Gemeines zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Meinst du, du bist der Stellvertreter deines Vaters?
Hm.
Das hat mich sehr, sehr verletzt. Heute denke ich ein bisschen anders darüber nach. Also ich fühle mich natürlich nicht so und das bin ich auch nicht. Aber ich frage mich schon manchmal, warum hat mein Vater aufgehört zu suchen? Warum hat er Barbara nicht gefunden? Eigentlich hätte er sie finden können.
Ja, er war näher dran, als du es dann später sein konntest. Aber hast du denn das Gefühl, dass du was wieder gut machen könntest mit deiner Suche, was deinem Vater vielleicht nicht gelungen ist oder vielleicht etwas zu Ende führen, was jemand anderes nicht zu Ende führen konnte?
Das wäre natürlich schön. Ich habe über diese private Suchagentur, da wurde man auch psychologisch betreut, das fand ich ganz großartig. Ich habe mit dieser Psychologin gesprochen, weil ich ja auch gesagt habe, naja, wenn ich Barbara oder ihren Sohn finde, dann konfrontiere ich die ja mit Tatsachen, die sie nicht wussten, darf ich das überhaupt?
Stimmt.
Weil diese Tatsache wird deren Leben derart verändern, darf ich das? Und sie hat gesagt, für einen Menschen ist es eigentlich nichts Schöneres, als gesucht zu werden und gewollt zu werden. Und auch das habe ich in Frankreich von Menschen, die Barbara kannten, von den wenigen, die ich dort getroffen habe, außer den Psychiater. Die haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wenn Barbara das gewusst hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Dann wäre sie nicht so unglücklich gewesen.
Du hast ja dann zum einen festgestellt, dass deine Schwester verschwunden ist, aber du hast eben auch rausgefunden, dass deine Schwester einen Sohn hat, also du einen Neffen. Was weißt du denn am Anfang über diesen Sohn, den sie ja auch da schon weggegeben hat, als sie verschwunden ist oder der weggenommen wurde?
Also ich wusste dann, dass er auch in einer Pflegefamilie groß geworden ist und von dieser dann adoptiert wurde. Ich habe dann auch relativ schnell einen Namen rausgefunden. Allerdings war das Problem, der Name war falsch geschrieben, der Nachname. Von daher habe ich noch relativ lange nach einem völlig anderen Menschen gesucht. Und ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wie wir dann darauf kamen, dass der Name doch richtig war. Ich glaube, meiner bekannten Freundin, die auch bei dieser Suchagentur erst gearbeitet hat, die hat eine Geburtsurkunde ausfindig gemacht. Und da war dann die richtige Schreibweise drauf, weil wir über das Geburtsdatum gegangen sind. Ja, und so konnten wir da einen Kontakt herstellen.
Florent heißt der Neffe. Und der ja auch adoptiert wurde, haben wir auch wieder so eine interessante Wiederholung oder Parallele. Du nimmst Kontakt zu ihm auf. Wie reagiert Florent denn darauf?
Also, ich bekam irgendwann einen Brief, der war freundlich, aber es schien nicht so großes Interesse. So, das war der erste Kontakt. Das war auch sehr ernüchternd. Und ich bin dann allerdings nochmal, als ich war ja einige Male in Nizza und zu der Adresse gefahren, die ich hatte. Dort wohnte die Familie aber nicht mehr. Und dann habe ich da wirklich so ein bisschen wie bei Julia Leischik, habe ich dann über die neuen Besitzer, die haben mir dann den Immobilienmakler genannt. Ich habe ihn dann zu dem Immobilienmakler, habe denen gesagt, ich brauche die Adresse. Das haben sie natürlich nicht rausgegeben, habe denen meine Telefonnummer hinterlassen. Und irgendwann kam ein Anruf. Aber es waren wirklich immer Wochen, Monate dazwischen. Und mein Mittelsmann war in der Zwischenzeit dieser Psychiater geworden, mit dem ich mich auch angefreundet habe, der mir sehr geholfen hat, aber der immer nur das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Also von sich aus, ich glaube, er weiß viel mehr, als er mir gesagt hat. Und ich auch das wieder so ein Moment, ich war im Auto und habe verbotenerweise ohne Freisprechanlage bin ich ans Telefon gegangen.
Ist verjährt,
ja. Ich glaube, gab es da schon Freisprechanlagen? Ich war auch auf dem Weg nach Dortmund und er sagte nur, deine Hartnäckigkeit wurde belohnt. Florent hat mich angerufen, er möchte dich treffen. Und das war für mich das allererste Mal in dieser Geschichte, wo ich dachte, wow, jetzt platzt der Knoten auf.
Jetzt gibt es das Happy End, was du dir eigentlich schon die ganze Zeit wünschst.
Das gab es leider nicht.
Ja, ihr trefft euch, du fährst nach Nizza, du wartest auf ihn. Wie läuft das Treffen ab?
Also er hat im Vorfeld schon gesagt, er hat wenig Geld, er kommt nur nach Nizza, wenn ich ihm alles bezahle. Das war für mich aber überhaupt gar kein Problem. Er sagte, er wohnte zu der Zeit in Turin. Warum, wusste ich nicht. Und ich habe auf ihn gewartet am Bahnhof und ich wusste ja auch nicht, wie er aussieht. Ich hatte kein Foto, gar nichts. Er hat nur gesagt, er hat ein Bart und so eine Rastafari-Mütze auf. Daran würde ich ihn erkennen. Und dann kam ein junger Mann, betrunken. Ich glaube auch, dass er irgendwelche Drogen genommen hat. Also dieses Treffen war so traurig, muss ich sagen. Also es war auch keine Freude, es war eine große Anspannung zwischen uns. Ich war ein bisschen schockiert, er konnte mit mir überhaupt nichts anfangen. Wir sind dann was essen gegangen, das war auch okay. Ich habe ihm Fotos von seiner Mutter gezeigt, er wusste sehr wenig über seine Mutter. Er wusste sowieso sehr wenig über diese Geschichte. Ich habe also natürlich immer jemanden dabei gehabt, der übersetzt, ihm etwas zu erzählen. Ich habe ihm Fotos von seiner Mutter gezeigt. Er fing dann an, ganz furchtbar zu weinen. Er hat nur gesagt, also auf Französisch, ich übersetze irgendwie sowas wie, Mama, du bist so wunderschön. Also er war so berührt dann auf einmal, dass ich auch da Angst bekommen habe, kann er das verkraften? Und ich war auch erstaunt, dass er so wenig wusste über seine Mutter. Und dann kam der Satz, ich dachte, meine Mutter ist geisteskrank.
Schon wieder.
Genau das Gleiche. Und er kam in mir eine Wut, sag ich dir ganz ehrlich. Ich dachte, ich bin im falschen Film.
Weil das ist ja das, was Barbaras Adoptiveltern über deinen Vater erzählt haben. also über ihren Vater ja auch. Und das Gleiche wiederholt sich dann bei Barbaras Sohn. Das ist ja der Wahnsinn.
Und auch Florent wirkte auf mich wie eine verlorene Seele, wie jemand, der überhaupt keinen Halt hat, der auch keine, also wohl sehr einfache Zeit hatte mit seinen Adoptiveltern. Da war sicherlich auch nicht alles schlimm und schlecht, aber er fühlte sich dort nicht, es war nicht sein Zuhause. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und ja, und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal getroffen. Aber ich konnte eigentlich keine Verbindung zu ihm aufbauen. Und auf einmal sagte er, wir müssen in Italien anrufen. Dann sind wir in der Telefonzelle, weil sein Handy kaputt war. Und dann haben wir in Italien angerufen. Also ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann hat die wieder eine Frau im Apparat und dann stellte sich raus, ja, das ist die Mutter von meinem Kind. Also er hatte auch einen Sohn, relativ klein noch, also ein halbes Jahr zu dem Zeitpunkt, Enea. Und das fand ich dann auch wieder schön. Also in dieser ganzen Tragik dachte, naja, irgendwie geht das Leben weiter und die Geschichte geht weiter. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und das war's. Und ich dachte, jetzt ist es das Ende. Ich werde nie wieder was von diesem jungen Mann hören. Und ich hatte ihm zwar meine Nummer gegeben. Und dann wiederum ein paar Monate später bekomme ich über Facebook eine Nachricht. Und ich bin überhaupt froh, dass ich die gelesen habe, weil wenn man ja mit Menschen in Social Media nicht befreundet ist, verlinkt ist, landen diese Nachrichten ja erstmal in so einem Spam-Ordner von einer Frau aus Italien, die mir sagt, ja, ich bin Anita, ich bin die Mutter von Enea, die Partnerin von Florent. Und dann ging wieder alles ganz schnell. Ich habe den Kontakt zu ihr hergestellt, sie hat ein bisschen was geschrieben, auch wie schwierig ihr Leben ist, wie schwierig es auch mit Florent ist. Und ich habe mich dann, glaube ich, eine Woche später ins Flugzeug gesetzt und bin nach Turin geflogen.
Wahnsinn. Mhm. Um deinen Großneffen kennenzulernen. Genau. Enea ist da, glaube ich, 2 ungefähr, als du dahin fliegst.
Ja, genau, so 1,5, 2, also war noch relativ klein.
Wie läuft denn so ein Kennenlernen ab von jemandem, den du noch vorher nie gesehen hast und wo du weißt, das ist Verwandtschaft von dir? Ist ja auch seltsam, ne?
Also das war dann in dieser doch mittlerweile sehr langen Suche. Wir reden ja jetzt schon genau von gut 10 Jahren. Das war 2017. Der erste Moment, wo ich Glücksgefühle hatte, wo ich das Gefühl hatte, es passiert was Wunderbares. Und zwar holt mich dann Anita mit dem Kleinen vom Bahnhof ab und mir kommt so ein kleiner Junge entgegen, total niedlich, und nimmt meine Hand. Und das war für mich, einer der schönsten Momente meines Lebens, weil ich so dachte, irgendwie, natürlich ist es in dem Sinne kein Happy End, weil es so diese ganze Geschichte so traurig drumherum ist, aber da ist so ein unschuldiger Junge irgendwie und der ist, da ist das Leben geht weiter. Barbara kann ich nicht finden, ich weiß nicht, was mit ihr ist, lebt sie noch? Florent ist in dem Moment auch leider irgendwie verloren. Und dann kommt dieser kleine Junge. Und ich habe dann ein paar wirklich sehr emotionale Tage in Turin gehabt. Da kam dann noch eine andere Person ins Spiel, eine Cousine von Anita, die übersetzt hat. Und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe denen überhaupt erstmal die ganze Geschichte erzählt. Sie haben das verstanden und das war auch so wichtig für sie, auch etwas über Florent rauszufinden, weil die Beziehung mit Florent war auch sehr, sehr schwierig. Und sie waren wirklich glücklich, dass ich gekommen bin. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin willkommen und ich löse da etwas auf, dadurch, dass ich erzähle, was passiert ist. Und da machte auf einmal meine Suche auch Sinn, weil ich zwischendurch so damit gehadert habe, ob ich das überhaupt weitermachen soll. Und warum machst du das eigentlich? Wie viel kannst du ertragen? Und wofür machst du das? Und da wusste ich, jetzt weiß ich, wofür ich das mache. Auch wenn ich Barbara nicht finden konnte und wenn ich vielleicht Florent nicht helfen kann. Und ich habe es wirklich versucht, das muss ich dazu sagen, kann ich dem kleinen Jungen helfen. Und das tue ich bis heute. Ich versuche da so oft wie möglich hinzufahren. Entweder treffen wir uns in Nizza oder ich fahre nach Turin. Und dieser kleine Junge hat auch in meinen Augen die größte Chance, diese Kette zu durchbrechen, weil er eine liebevolle Mutter hat. Auch sie, das ganze Umfeld ist auch natürlich nicht einfach, weil er auch ohne Vater groß wird. Wir wissen manchmal nicht, wo Florent ist. Florent meldet sich ab und an. Es ist aber immer problembehaftet. Aber dieser kleine Junge wächst in einem harmonischen Umfeld auf, weiß, dass er geliebt wird. Und sie wissen jetzt auch, und ich glaube, das ist das Wichtige, warum Dinge so sind, wie sie sind. Weil weder mein Vater hat vorsätzlich gehandelt, noch Barbara. Es ist nicht immer alles, es soll nicht alles eine Entschuldigung sein, aber es vielleicht als Erklärung.
Wie ist denn dein Verhältnis zu Enea und Anita heute?
Ja, sehr herzlich und sehr schön. Ich wünschte, ich könnte noch mehr machen, könnte noch öfter hinfahren. Sie waren auch noch nie in Deutschland. Ich will mal gucken, dass wir das mal irgendwann hinbekommen, dass sie hierher kommen. Aber die letzten Jahre bin ich mindestens einmal im Jahr dorthin gefahren und wir verbringen Zeit zusammen. Jetzt war ich im Sommer wieder, jetzt im August, September in Nizza und bin von dort nach Turin gefahren. Und es ist einfach schön. Und auch diese Reisen jetzt nach Nizza sind auf einmal etwas Schönes. Hm. Das auch erst so seit 2-3 Jahren. Davor, da habe ich immer gedacht, ich bin an einem der schönsten Orte der Welt und trotzdem ist dieser Ort in so eine Trauer gehüllt, weil ich, egal was ich da rausgefunden habe, es war immer nur traurig.
Es ist der Ort auch, wo deine Schwester verschwunden ist.
Genau, ne? Und das ist mir schon auch immer bewusst. Also wenn ich da an den Strand gehe, ich kann das schon genießen, es ist einfach wunderschön, aber ich weiß, okay, hier ist Barbara verschwunden. Was ist hier passiert? Warum? Und ich muss sagen, dass ich bis heute vieles nicht verstehen kann. Und mich damit abzufinden, dass ich auf viele Fragen keine Antwort bekommen werde, fällt mir schwer. Und ich würde schon gerne noch was rausfinden. Und was ich aber auch immer so denke, ich habe Barbara nicht gefunden, aber ich habe durch die Suche nach ihr so viele wunderbare Menschen kennengelernt. Jetzt nicht nur Anita und Enea, sondern auch all diese Menschen, die mir geholfen haben. Den Cousin von Barbara, mit dem ich bis heute sehr eng befreundet bin, mit seinem Mann. Ich habe die Cousine von Anita, die immer übersetzt. Andere, es sind so viele. Den Psychiater, mit dem ich auch mittlerweile befreundet bin. Wo ich so denke, das ist so verrückt. Und manchmal denke ich so, ja, ob Barbara das mitbekommt. Oder wenn sie das wüsste, wie wäre das für sie?
All das, was du auf dem Weg auch erlebt hast, ne? Und ich fand gerade so schön, was du gesagt hast, diesen Kreislauf zu durchbrechen aus Schmerz und Lebenslügen und all dem. Und dass Enea jetzt auch wirklich die Chance hat, ein gutes Leben zu haben, ohne den Ballast, der da ja schon seit Generationen durch die Familie getragen wird. Was würdest du denn sagen, wie ist dein Verhältnis zu Florent heute?
Leider ist es gar nicht existent, weil wir nicht wissen, wo er ist. Es gibt immer so Phasen, er hat sich vor 2-3 Jahren bei mir gemeldet und gesagt, er will kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm. Ich war mir klar, das wird nicht einfach, weil er ein Suchtproblem hat, wo ich mich auch frage, schaffe ich das? Aber ich würde die Herausforderung annehmen. Aber er lässt sich auch nicht helfen. Und das ist das große Problem, auch nicht von Menschen aus seinem direkten Umfeld. Und ja, auch da denke ich mal, bin ich verantwortlich dafür, aber das bin ich nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es ich kann es mir auch vorstellen, dass ich diese Gedanken an deiner Stelle hätte, weil natürlich spielst du im Kopf so durch, wäre das mit Barbara anders gewesen, wäre mit deinem Vater anders gewesen. Also das ist ja alles so hätte Kette, genau. Aber du hast dafür ja keine Verantwortung.
Nein, und davon muss ich mich natürlich frei machen, dass es am Ende doch nicht mein Leben ist. Und da kommen wir dann wieder auf diesen, ja doch, Spruch von meinem damaligen Partner, ich bin nicht der Stellvertreter meines Vaters. Das kann und will ich auch nicht sein. Und ich bin da schon auch in etwas reingeraten, was ich mir ja so gar nicht ausgemalt habe. Aber trotzdem habe ich weitergemacht. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich nicht aufgehört habe und aufgegeben habe, als es schwierig wurde. Jeder andere hätte vielleicht gesagt, ach Gott, nee, dann noch so eine schreckliche Nachricht. Naja gut, dann ist sie halt verschollen. Ja, was soll's? Ne? Lass gut sein. Nein, ich habe weitergemacht. Und auch wenn es unangenehm war und so oft so traurig. Jetzt bin ich auch ein bisschen durch die schönen Momente belohnt.
Ja. Und ich hoffe, du kannst auch ein bisschen milder mit dir selbst sein dadurch.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch so viel über meine Familie erfahren, warum sie so war, wie sie war. Ich habe den Frieden mit meinem Vater gemacht, auch mit meiner Mutter. Und das kann ich nicht mehr ändern. Es ist ein bisschen traurig, heute würde ich sie auch ganz anders damit konfrontieren, aber damals war ich 20. Als 20-Jähriger. Erstens hätte ich mich nicht getraut. Und zweitens hatte ich andere Dinge im Kopf, die dann für mein Leben wichtiger waren. Und am Ende habe ich trotzdem jetzt doch einiges erreicht. Und es ist gut so, wie es jetzt ist.
Würdest du sagen, dass deine Suche, diese lange Suche nach Barbara eigentlich ein Lebensthema von dir, wenn man mal ehrlich ist, weil es sich ja schon so lange durch dein Leben zieht, würdest du sagen, diese Suche hat ein Ende gefunden?
Das frage ich mich oft, aber in dem Moment zum Beispiel, wo ich ja jetzt mit dir wieder drüber spreche, ist es ja wieder so unglaublich präsent. Ich glaube, diese Suche, also die Suche an sich, hat ein Ende. Aber dieses Thema, das ist so ein großes Thema geworden, das wird immer ein Thema sein. Ich habe das auch, weil ich so oft, während ich davon erzählt habe, haben so viele Menschen gesagt, mein Gott, das ist ja filmreif.
Total.
Und ich habe mit einem befreundeten Drehbuchautor natürlich auch ein Treatment geschrieben. Und mal gucken, wer weiß, vielleicht hat jemand den Mut, es zu verfilmen. Es ist ja nur eine sehr komplexe Geschichte, aber wir haben da was Nettes zusammengeschrieben.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, den Film würde ich mir definitiv anschauen. was denkst du denn jetzt mit dem, was du heute weißt, was mit Barbara passiert ist?
Das hängt ein bisschen immer von meiner Tagesverfassung ab. Also was ich nicht glaube, ist, dass sie sich das Leben genommen hat. Ich glaube am ehesten, dass sie verunglückt ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es müsste doch irgendwann taucht immer ein Körper auf.
Ja.
Und ich weiß es nicht, Philipp. Und jetzt kommt nochmal eine Spinnerei, aber ich habe mir vorher gesagt, dass ich auch mein Freund mir die Tarotkarten gelegt hat und ich habe auch zweimal ein Medium besucht. Und die haben damals, das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her, beide gesagt, dass sie noch lebt und dass sie in Spanien lebt. Ich habe diese Spur allerdings dann doch nicht verfolgt, weil ich gedacht habe, das schaffe ich einfach nicht. Ja. Ich kann nicht so ins Blaue jetzt noch in Spanien recherchieren. Ich habe es jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja.
Vielleicht ist es ja auch ein schöner Gedanke, dass sie in Spanien irgendwo in der Sonne sitzt und hoffentlich mit sich selbst im Reinen ist.
Das hoffe ich auch.
Würdest du sagen, auch das ist ja jetzt wieder so eine Nachbetrachtung, aber hat Enea deiner Suche einen gewissen Sinn auch gegeben dann, dass du ihn gefunden hast, auch wenn das natürlich vorher nicht eingepreist war?
Absolut. Aber dadurch wurde diese Suche jetzt auf einmal, hat jetzt nochmal, oder diese Begegnung mit Enea hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und das ist total schön. Wir hatten zum Beispiel bei meinem letzten Besuch und auch schon das Jahr davor, es war ein völlig normales, nettes, liebevolles Zusammenkommen. Wie bei einer Familie, bei Herzensmenschen. Und es ging nicht um Barbara. Verstehst du? Also es war, und schön. Da habe ich gedacht, irgendwo sind wir da jetzt angekommen. Natürlich ist auch dort Barbara präsent, weil ich habe Anita Fotos von Barbara gegeben und sie hängen jetzt in dem Haus. Sie hat ein kleines Häuschen am Rand von Turin, total liebevoll und zauberhaft. Und ich habe auch ihr ein kleines Bild, ein Selbstporträt, was mein Vater von sich gemalt hat, geschenkt. Auch das hängt dort. Aber auf einmal bekommt, glaube ich, die Vergangenheit auch ein Gesicht. Sie wissen, wo sie herkommen. Enea Weiß hat eine Geschichte. Ich glaube, das ist doch auch wichtig, oder?
Total.
Wurzeln. Die Wurzeln, genau. Und da glaube ich, deswegen alleine hat sich die Suche gelohnt, klingt so ein bisschen doof, aber hat es Sinn gemacht und wie es sich weiterentwickelt. Er ist jetzt 11, ist jetzt wird ein junger Teenager. Ich überlasse es ihm, wie er den Kontakt möchte. Ob er Kontakt möchte. Die letzten Jahre war immer wahnsinnig anhänglich. Es war richtig berührend und schön.
Richtig, richtig toll. In dieser Traurigkeit doch was Schönes gefunden zu haben. Du hast gerade gesagt, filmreif, Drehbuch, Treatment und so. Ich sehe das alles vor mir. Hättest du die Suche nach Barbara gestartet, wenn du gewusst hättest, was da alles auf dich zukommt, auch an Aufwand und auch an Schmerz?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht.
Ich würde gern noch wissen, fällt mir an der Stelle so ein, wenn du sie jetzt gefunden hättest, ne? Also wenn deine Suche erfolgreich gewesen wäre, wenn du jetzt vor Barbara stehen würdest, was würdest du ihr denn gerne sagen?
Ich würde ihr sagen, dass sie, ja, geliebt wurde und dass sie gewollt war und dass man nach ihr gesucht hat. Weil ich glaube, das, was ich durch meine Recherche rausgefunden habe, und das war auch ihr großes Trauma, dass sie immer das Gefühl hatte, nicht gewollt gewesen zu sein.
Und eigentlich war es ganz anders, ne?
Es war genau das Gegenteil.
Hat sich denn dein Blick auf deinen Vater auch durch diese Suche nach Barbara verändert?
Total. Also ich habe natürlich als Kind für seine Stimmungsschwankungen überhaupt kein Verständnis gehabt, weil es war natürlich auch schlimm. Ich war da ehrlich gesagt immer auf der Seite meiner Mutter. Das sehe ich heute anders. Also ich will da überhaupt nicht, ich liebe meine Mutter und ich habe auch zu ihr ein gutes Verhältnis gehabt. Ich glaube, meine Mutter war auch völlig überfordert mit dieser Situation und hilflos. Aber für mich war immer mein Vater der Dumme. Also der Familie Schaden zugefügt hat durch sein Verhalten. Und jetzt verstehe ich warum. Und ich würde ihm, ja, ich kann ihn heute nicht mehr in den Arm nehmen und sagen, alles ist gut. Ich fühle mit dir, ich kann deinen Schmerz verstehen. Das ist, glaube ich, natürlich dann auch schwierig für so ein kleines Kind. Ja, das hat natürlich auch was mit mir gemacht und war auch nicht gut von meinem Vater. Das muss man ganz knallhart sagen. Aber wie so viele Eltern ihren Kindern vielleicht auch vieles zumuten.
Ja, aber wir sind ja auch so, wie wir sind, wegen all der Verletzungen, die wir auch in uns tragen. Jetzt nicht als Entschuldigung gemeint, sondern das macht ja auch einen Teil von dem aus, dass wir daraus wachsen können. Ich finde, irgendwann fragt man sich an dieser Stelle, was wäre gewesen, wenn Raphaels Vater einfach offen darüber gesprochen hätte, was ihm damals passiert ist, statt dieses große Geheimnis mit sich herumzutragen. Der Tod seiner Freundin, der Mutter von Barbara, scheint für ihn eine traumatische Erfahrung gewesen zu sein. Und statt dieses Erlebnis aufzuarbeiten und offen damit umzugehen, wurde es ganz tief versteckt, und zwar wortwörtlich in dieser alten Kommode, wo es für immer verschlossen bleiben sollte. Raphaels Vater griff zu Alkohol und hatte nach Raphaels Erzählung offenbar Zeit seines Lebens mit seiner Geschichte zu kämpfen. Aus der Psychologie weiß man, ein Trauma zu verarbeiten ist nicht nur für die betroffene Person selbst wichtig, denn ein Trauma kann tatsächlich weitergetragen werden in die nächsten Generationen einer Familie. Man spricht deshalb auch von einem transgenerationalen Trauma, wenn traumatische Erfahrungen von Eltern oder Großeltern psychische Probleme bei deren Kindern oder Enkelkindern auslösen. Wichtig ist hierbei, dass nicht das Trauma an sich, sondern die fehlende Verarbeitung für psychische Belastungen in der Nachfolgegeneration sorgen kann. Das hat man erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bei Holocaust-Überlebenden beobachtet. Auffällige Symptome gab es nämlich nicht nur bei den Überlebenden, also bei denjenigen, die das Grauen selbst aus nächster Nähe erlebt haben, sondern auch später bei deren Kindern, die nach dem Krieg geboren wurden. Ähnlich wie die Eltern litten sie unter Albträumen, waren ängstlich, hatten soziale Schwierigkeiten und hatten Sorge, dass das Kriegstrauma sich wiederholen könnte. Wir wissen natürlich nicht, ob es in Raphaels Familie bzw. bei den Nachkommen seines Vaters ein transgenerationales Trauma gibt. Aber der Gedanke kann ja auch für viele andere spannend sein. Ein transgenerationales Trauma ist nämlich nicht ausweglos. Wenn Betroffene die Traumakontexte verstehen, kann das zur Neubewertung zu mehr Empathie und besserer psychischer Integration beitragen. Wissen kann also eine Rolle bei der Verarbeitung spielen und auch dazu führen, dass wir zum Beispiel Eltern gegenüber weniger feindselig sind. Und das hat ja auch Raphael gerade erzählt. Als er verstanden hat, was seinem Vater geschehen ist, konnte das seine Erklärung und Deutung des Vaterverhaltens verändern. Daraus entsteht dann mehr Empathie, Verständnis und eine Möglichkeit, eigenes Erleben neu zu interpretieren. Du kennst ja den Podcast, das heißt, du weißt, dass ich am Ende immer zwei Fragen stelle. Wenn du heute auf diesen einen Moment zurückblickst, als dein Telefon klingelt und dein Bruder ist dran, welches Gefühl löst das in dir aus?
Dieser Moment löst ein total warmes Gefühl aus. Es war ein warmer, schöner Tag im Garten. Ich war damals in einer vermeintlich glücklichen Beziehung, in einem schönen Haus, voller Vorfreude und Euphorie. Und ja, das war ein schöner Moment. Was daraus geworden ist, das hätte ich ja zu dem Zeitpunkt, habe ich das nicht gewusst. Und zum Glück wusste ich es auch nicht.
Ja, das ist wie so oft im Leben, ist es manchmal gut, dass wir nicht in die Zukunft blicken können. Wie war es für dich, heute mit mir über diesen einen Moment und alles, was danach kam und was davor war, zu sprechen?
Also es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch und du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Natürlich läuft jetzt durch dieses Gespräch nochmal so ein Film in mir ab. Und dieses Thema ist ja nur so komplex und ich denke mal, mein Gott, ich hätte dir gern das noch erzählt und das noch. Das geht natürlich nicht, aber ich glaube, der Kern der Geschichte, den haben wir hoffentlich eingefangen. Und vielleicht kann man dadurch auch Menschen Mut machen, nicht aufzugeben, auch Dinge zu hinterfragen und vor allem nicht Lebenslügen mit sich rumzuschleppen. Also wenn ein bisschen so eine Moral der Geschichte, da wäre ich sehr, sehr dankbar, weil auch in meinem Umfeld, muss ich sagen, oder jeder kennt das wahrscheinlich.
Absolut.
Leute, seid ehrlich miteinander. Auch wenn, wie gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, manchmal die Wahrheit im ersten Moment wehtun kann. Ich glaube, am Ende ist es sehr befreiend. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Also mich hat das bei mir auch nochmal ganz neue Perspektiven eröffnet.
Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit und für deine Zeit. Ich habe es eben im Gespräch ja schon mal erwähnt, es gibt in der Podimo-App für Mitglieder noch einen Bonusteil. Da spreche ich mit Raphael ein bisschen mehr über sein Leben abseits der Suche nach Barbara, sein Leben als Schauspieler, als GZSZ-Star und über sein spätes Coming-out als homosexueller Mann. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch da reinhört. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge von dieser einen Moment und da werde ich mit Friederike sprechen. Es geht um ein Thema, das erstmal vielleicht ein bisschen sperrig klingt, Vollmachtsmissbrauch. Was würdet ihr tun, wenn euer Vater krank wird und ihr plötzlich nichts mehr von ihm hört oder seht, weil seine Lebensgefährtin den Kontakt verbietet und sämtliche Entscheidungsmacht über sein Leben hat? Friederikes Fall ist wirklich unglaublich und wir sprechen darüber in der nächsten Folge. Die hört ihr wie immer kostenlos zuerst in der Podimo-App, ganz ohne Anmeldung. Also da könnt ihr es jetzt schon hören oder 2 Wochen später dann überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion: Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind. Sounddesign und Schnitt: Marius Fuchtmann für WeMind.